Meine Damen und Herren, die Benutzung einer Bibliothek ist ein sehr volatiles Geschäft. Im Jahr 1936 lieh die Preußische Staatsbibliothek nicht weniger als 600.000 Bücher aus. Ein solcher Massenbetrieb bringt es zwangsläufig mit sich, dass das einzelne Buch, sogar der einzelne Leser, zu einer Flüchtigkeit in der Bibliothekshistoriografie wird. Seine Spur verliert sich, denn eine penible Archivierung sämtlicher Korrespondenzen wäre rein personell gar nicht zu bewältigen, ganz abgesehen von der zumeist völligen Belanglosigkeit solcher Dokumente. Erst wenn die Zeitläufe besondere und dramatische waren, gewinnen auch die ephemersten Schriftstücke an Bedeutung. Doch wer heute nachvollziehen möchte, unter welchen Bedingungen den deutschen Jüdinnen und Juden in den 30er Jahren die Benutzung der damals wie heute größten wissenschaftlichen Bibliothek in Deutschland, der damaligen preußischen Staatsbibliothek, überhaupt gestattet war, stößt rasch an die Grenzen der unzureichenden Überlieferung. Vieles, was uns heutige interessiert, wurde damals entweder niemals schriftlich niedergelegt oder hat sich in den Wirren der letzten Kriegsmonate verloren oder wurde vielleicht auch bewusst vernichtet. Einen Gesamtüberblick über die Bedingungen der Bibliotheksbenutzung deutscher Jüdinnen und Juden zu gewinnen, ist somit kaum denkbar. Und wie so häufig sind wir darauf angewiesen, aus Einzelschicksalen ein halbwegs plausibles und seriöses Bild zusammenzusetzen. Einzelschicksale orientieren sich in aller Regel an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, von denen sich in qualitativer und quantitativer Hinsicht ausreichend Lebensdokumente erhalten haben, um die Jahre nach 1933 halbwegs schlüssig rekonstruieren zu können. Einen solchen Einzelfall, es sei schon jetzt vorweggenommen, einen sicherlich untypischen Einzelfall möchte ich Ihnen heute vorstellen, den Umgang nämlich der Preußischen Staatsbibliothek mit dem jüdischen Berliner Germanisten Max Herrmann. Geboren 1865 in Berlin, lehrte Herrmann nach Promotion und Habilitation lange Jahre als Privatdozent, später als Professor mit einem Schwerpunkt auf der älteren Theatergeschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität. Herrmanns Interessen und Methoden setzten sich aus der bibliografischen Beschreibung von handschriftlichen und gedruckten Quellen, also einer im Grunde bibliothekarischen Kerntätigkeit, aus der Editionsphilologie, aus dem Wesen der statistischen Empirie, der Rezeptionsgeschichte und der fächerübergreifenden Kulturgeschichte zusammen. Die künstlerische Aussage und Qualität des literarischen Kunstwerks interessierte ihn nur in Ausnahmefällen. Ihn faszinierte vielmehr das Vorher, das Nachher und das Drumherum. Herrmann widmete sich der Textkritik, er begeisterte sich für Textgenese, für Kodikologie, auch für die biografischen Fragen, die halfen, den Dichter und sein Werk verständlich zu machen. Im Vordergrund stand für ihn letztlich ausschließlich die historische Entwicklung, weshalb Herrmann, weckt man ab, eher als Bibliothekar und Geschichtswissenschaftler denn als Philologe zu kategorisieren ist. Was ihn reizte, alle irgends ergründbaren Tatsachen zusammenzutragen, um zu einer den naturwissenschaftlichen Methoden vergleichbaren Faktensammlung zu gelangen. Herrmann war kein literaturwissenschaftlicher Interpret, er war weniger Germanist als im Grunde Handschriftenbibliothekar und somit ganz zwangsläufig seit Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts eifriger Benutzer und ständiger Gast in der damaligen königlichen Bibliothek. Wir wollen dem Folgenden nicht unangemessen viel Bedeutung beimessen, doch es ist durchaus symptomatisch, dass Herrmann im Jahre 1905, als er dem Münchner Handschriftenbibliothekar Erich Petzet eine Ansichtskarte schickte, ausgerechnet die Fassade der königlichen Bibliothek als Motiv wählte. Es sind ein echter Nachlass Herrmanns, muss als verloren gelten, nur wenige autobiografische Aussagen Herrmanns überliefert, zumeist in Briefen Herrmanns an nichtjüdische Fachkollegen. Und so selten diese Dokumente auch sind, unüblich häufig ist in ihnen die Rede von der Königlichen Bibliothek in Berlin. Und als es im Mai 1893 in den einleitenden Worten seiner Habilitation an das Danken ging, fand er deutliche Worte. Viele Bibliotheken seien in seinem Interesse tätig gewesen, doch besonders hervorgehoben aber sei die Königliche Bibliothek in Berlin, deren tägliche, oft ins Ungemessene gesteigerte Mühewaltung man meist, wie etwas Selbstverständliches danklos hinnimmt. Das wichtigste Bindeglied zwischen Max Herrmann und der Staatsbibliothek stellte indes die sogenannte Bibliothek deutscher Privat- und Manuskriptdrucke dar, eine Sammlung seltener Broschüren, deren Existenz sich allein die Initiative Max Herrmanns verdankt. Was ist ein Privatdruck, was ist ein Manuskriptdruck? Für manches, was ein Verfasser gedruckt sehen wollte, fand sich kein Verlag. Folglich nahm der Autor die Drucklegung in eigene Hände und ließ das Werk beim Drucker privat produzieren. Andere Autoren konnten oder wollten nicht an die breite Öffentlichkeit treten, sondern fertigten eine überschaubar kleine Auflage für einen Kreis von Freunden und Gesinnungsgenossen an. Privatdrucke, Familien- und Ortsgeschichten, Grabreden, Erotisches, Memoiren und Lyrisches wurden und werden also nicht verkauft. Mit ihren zumeist geringen Auflagen werden sie verschickt und verschenkt. Manuskriptdruck ist hingegen eine Kurzform des zumeist in die Bücher eingedruckten Hinweises, den Bühnen gegenüber als Manuskript gedruckt, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass der Besitz dieses Bühnenstückes nicht bereits auch zugleich die Rechte an der Aufführung des Dramas mit einschließt. Um Vorabdrucke handelt es sich also eigentlich, die nur zwischen Theateragenten und Theaterdirektoren ausgetauscht wurden. In Bibliotheken, nicht zuletzt in die Königliche Bibliothek in Berlin, gelangten Privat- und Manuskriptdrucke damals wie heute nur in Ausnahmefällen, da in Deutschland allein die gewerblichen Verleger, nicht aber die Drucker zur Abgabe von Pflichtstücken verpflichtet sind. Ein unhaltbarer Zustand sei dies, befand Max Herrmann 1897, als er vor der Gesellschaft für deutsche Literatur einen Vortrag hielt. 90% der Dramenproduktion in Deutschland seien Manuskriptdrucke, die Gefahr liefen, niemals in Bibliotheken Einzug zu finden, dem kollektiven Gedächtnis zu entschwinden und der theatergeschichtlichen Forschung nicht als Quelle dienen zu können. Rasch fasste die Gesellschaft für deutsche Literatur einen Beschluss, unter der Ägide Herrmanns, des späteren Vorsitzenden dieser Gesellschaft, selber aktiv werden zu wollen und als neue Sammelstätte für Privat- und Manuskriptdrucke fungieren zu wollen. Herrmann versandte fortan freundliche Bittschreiben, in denen er Autoren und Theaterdirektoren um Geschenke bat, mit Erfolg. Allein das Hoftheater in Weimar sandte 4 große Kisten nach Berlin. Alte Besitzstempel verweisen auch auf Dona des Friedrich-Wilhelm-Städtischen Theaters, Vorläufer des heutigen Deutschen Theaters. 1904 umfasste die Sammlung 7.000, 1917 schon 14.000 Stücke, 10.000 Dramen und 4.000 Privatdrucke, darunter nicht wenige Raritäten. Bereits ab 1905 war die Benutzung der Sammlung zu wissenschaftlichen Zwecken möglich, und zwar in den Räumen der Königlichen Bibliothek. Die Bereicherung für die Bibliothek war immens, denn nicht weniger als 80% der Manuskriptdrucke fehlten ihr bislang. Bald nach 1933 veränderten sich die Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens rapide. Seines Amtes als Universitätsprofessor zwangsenthoben, bestand für Herrmann keine Möglichkeit mehr, mit öffentlichen Vorträgen und Publikationen die Ergebnisse seiner Forschungen zu präsentieren. Dennoch arbeitete Herrmann sicherlich in der Hoffnung auf alsbald bessere Zeiten unverdrossen privatissime weiter. Spätestens Ende der 30er Jahre wird er mit den Arbeiten zu seinem Alterswerk, der Entstehung der berufsmäßigen Schauspielkunst im Altertum und in der Neuzeit, begonnen haben. Ausgiebige Bibliotheksbesuche wurden notwendig, vor allem in der Staatsbibliothek, wo man, wie sich einer seiner Schüler erinnerte, die hohe Gestalt nun schleppenden Schrittes im Leseraum oder im Katalograum sehen konnte, von keinem gegrüßt oder angesprochen, ein Fremdling, aufrecht, mit unerreichbarem Blick, ganz für sich. Noch war Max Herrmann und den anderen deutschen Jüdinnen und Juden die Bibliotheksbenutzung mehr oder minder uneingeschränkt möglich. Zwar galten jüdische Leserinnen und Leser bereits 1933 in der Preußischen Staatsbibliothek als unerwünscht, doch handelte es sich bei diesem Flugblatt vorerst nur um eine Parteiaktion des Boykottausschusses der NSDAP, noch nicht um eine Rechtsvorschrift. Mitte Oktober 1938 stellte die Gesellschaft für deutsche Literatur, noch immer war Max Herrmann ihr Vorsitzender, in einem Akt der Selbstauflösung ihre Aktivitäten endgültig ein. Irgendwann im Laufe des Jahres 1938 waren Herrmanns Privatpapiere durchwühlt worden, um die Mitgliederliste der Gesellschaft für deutsche Literatur zu beschlagnahmen. In sicherlich weiser Voraussicht kam der Vorstand der Gesellschaft nun überein, womöglich Schlimmeres zu verhüten, indem der Verein in Eigeninitiative seine Existenz aufkündigte. Die Verflüchtigung der Gesellschaft vollzog sich binnen weniger Tage. Am 25. Oktober 1938 vermerkte der Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek, Professor Hugo Andres Krüss, in seinem Tagebuch: Besuch von Professor Herrmann, Liquidation der Sammlung von Bühnenwerken. Was sich hinter diesen lapidaren Worten verbirgt, ist nichts weniger als der Eigentumsübergang von mehr als 15.000 seltenen Drucken von der Gesellschaft für deutsche Literatur an die Preußische Staatsbibliothek. Freilich, bereits 1906 war zwischen der Königlichen Bibliothek und der Gesellschaft für deutsche Literatur vertraglich vereinbart worden, dass die Sammlung der Privat- und Manuskriptdrucke für den Fall einer wie auch immer gearteten Auflösung der Gesellschaft an die Staatsbibliothek fallen solle. Gleichwohl, jener beachtliche Bestandszuwachs, den die Bibliothek Ende des Jahres 1938 erfuhr, war ganz unmittelbar auf Max Herrmann als den Initiator der Sammlung zurückzuführen. Und Ende des Jahres 1938, nur vordergründig eine Koinzidenz, wurde Jüdinnen und Juden im Zuge der neuen Repressalien im Anschluss an das Novemberpogrom der Besuch von Büchereien und Bibliotheken verboten. Die materielle Situation der Eheleute Herrmann verschlechterte sich aufgrund der massiven Kürzung seiner Altersbezüge in diesen späten 30er Jahren immens, sodass Herrmann genötigt war, sich von seiner umfangreichen Privatbibliothek zu trennen. Durch die Vermittlung eines später emigrierten Freundes gelang in der zweiten Hälfte des Jahres 1939 der Verkauf der eigenen Büchersammlung an das Antiquariat Wegner in der Friedrichstraße in Berlin-Kreuzberg. Die Verzweiflung, die der Verlust der eigenen Bibliothek für Herrmann bewirkt haben wird, erhält aus einem seiner gegenüber der studentischen Hörerschaft geäußerten Bonmots. Aus Fleiß, Memoriervermögen, Fachkenntnis und Improvisation schuf Max Herrmann seine vielgerühmten Vorlesungen und rief den Studenten doch auch zu: Meine Herren, anständig faul sein! Was Sie mit einer Hand zum Nachschlagen brauchen, was Sie mit einer Hand zum Nachschlagen griffbereit haben, das brauchen Sie nicht im Kopf mit sich herumzuschleppen. Ihn, den Bücherfreund, mag kaum etwas mehr geschmerzt haben als die erzwungene Trennung von seinen eigenen Arbeitsmaterialien. Umso wichtiger wurde ihm nun die Preußische Staatsbibliothek, deren partielle Nutzung, Einzelheiten hierüber sind leider nicht überliefert, ihm noch für die Dauer von 3 Jahren zugestanden wurde. Die Lebensbedingungen Max Herrmanns waren 1940-41 erbärmlich geworden. Von seiner Schülerin Ruth Möwius stammt eine bewegende Erinnerung an die Drangsalierungen durch die NS-Rassegesetze. Ich erinnere mich deutlich eines Tages, an dem Max Herrmann eben zu solcher Einsichtnahme in die Staatsbibliothek ging. Ja, er ging. Von der Eislebener Straße am Bahnhof Zoo bis unter den Linden, denn die Benutzung von Bahnen aller Art war Juden verboten. Ich hatte ihn gebeten, ihn begleiten zu dürfen. Und es ist mir unvergesslich, wie wir nicht durch den Tiergarten auf kürzestem Wege gehen konnten, weil Juden Grünanlagen nicht betreten durften. Umweg um Umweg mussten wir machen, weil ihm das Überqueren gewisser Straßenzüge verboten war. Die Benutzung einer Bank an irgendeiner Straßenseite war dem mit einem Stern gezeichneten untersagt. Und so kam er nach mehr als 2-stündigem Weg völlig erschöpft in der Ausleihe an. Ich sehe ihn noch tief ausatmend in eines der Ledersofas sinken. Wenige Sekunden später kam ein Beamter der Ausleihe auf ihn zu und erklärte dem 75-Jährigen, er möchte aufstehen. Als Jude habe er nicht das Recht, irgendwo im Hause der Staatsbibliothek zu sitzen. Mit unnachahmlicher Hoheit und Würde erhob sich Max Herrmann und stellte sich nun an eines der Stehpulte, um dort mit eiserner Energie etwa eine Dreiviertelstunde stehend zu arbeiten und dann wieder auf sinnlosen Umwegen den über 2-stündigen Rückweg anzutreten. Diese Sonderbehandlung war die letzte Etappe einer schleichenden Entfernung Hermanns aus den Berliner Bibliotheken. Eine Zeit lang durfte er nach 1933 die gut sortierte Universitätsbibliothek noch besuchen. Als man ihm dies verwehrte, verblieb ihm immerhin noch die Staatsbibliothek. Zwar hatte die preußische Staatsbibliothek Hermann ja die Sammlung der Privat- und Manuskriptdrucke zu verdanken. Doch endeten der Dank und das Gefühl einer Verpflichtung der Staatsbibliothek gegenüber Hermann dort, wo formale Benutzungskriterien aufgrund der sich beständig verschärfenden Gesetze zum Schaden der deutschen Juden zu beachten waren. Die preußische Staatsbibliothek kam nicht umhin, Hermann den Zugang zum Lesesaal zu versagen. Mehr als eine Bagatelle war dies, denn in den Lesesälen der Bibliotheken stehen zumeist die teuersten und wichtigsten Bücher. Werke wie Wörterbücher, Enzyklopädien, Bibliografien, Lexika, Handbücher und Literaturgeschichten, die ebenso für die eigene Forschung unverzichtbar sind, wie das eigene Bücherbudget bei weitem übersteigen. Immerhin, die preußische Staatsbibliothek fand sich zu einer Gnadenregelung bereit. Hermann durfte zwar, seine Physiognomie war weithin bekannt, den großen Lesesaal, eine amphitheaterhafte Bühne im akademischen Leben Berlins, nicht mehr betreten. Ihm wurde aber zugestanden, weiterhin den Magazinbestand zur Ausleihe nach Hause nutzen zu dürfen. Doch gerade der Präsenzbestand im Lesesaal war für Hermann von elementarer Bedeutung. In der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek hat sich ein undatierter Briefentwurf Max Hermanns an das zuständige Ministerium erhalten. Ob dem Entwurf jemals eine Reinschrift folgte, die an das Ministerium abgesandt wurde, ist nicht gesichert. Das Schreiben Hermanns muss nach dem 19. September 1941, Stichtag zum Tragen des berüchtigten Judensternes, verfasst worden sein. Hermann schrieb oder beabsichtigte es zumindest, dem Minister Rust mit einigem Aberwitz zu schreiben: Dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erlaube ich mir hierdurch, eine große Bitte vorzutragen, für deren Erfüllung ich zu ganz besonderem Dank verpflichtet sein würde. Ich habe im Jahre 1938 von der Generaldirektion der Preußischen Staatsbibliothek die Erlaubnis erhalten, nicht nur Bücher zu entleihen, wozu es ja einer besonderen Erlaubnis nicht bedarf, sondern auch die Lesesäle und Kataloge weiter zu benutzen. Diese Erlaubnis ist mir nun nach der Einführung des Judensternes entzogen worden. Man hat mir aber anheimgestellt, mich mit dieser Angelegenheit an das vorgeordnete Ministerium zu wenden. Ich hatte die besondere Erlaubnis seinerzeit erhalten, weil ich kurz vorher der Staatsbibliothek eine von mir in 40-jähriger Tätigkeit zusammengebrachte und katalogisierte Sammlung im Handel nicht erschienener, also seltener Schriften zum Eigentum übergeben hatte, etwa 20.000 Nummern, von denen die Bibliothek, wie mir mitgeteilt wurde, etwa 80% noch nicht besaß. Auch hatte man berücksichtigt, dass ich seit Jahren an einem größeren theatergeschichtlichen Werk arbeite, an dessen Vollendung mir sehr viel gelegen ist, weil sie mir beweisen würde, dass ich mit meiner theatergeschichtlichen Arbeitsmethode auf dem richtigen Wege bin. Diese Vollendung ist nun durch jenes Verbot durchaus in Frage gestellt, vor allem weil die dadurch herbeigeführte Unzugänglichkeit der im großen Lesesaal aufgestellten Bücher mir unentbehrliches Arbeitsmaterial entzogen hat. Meine ergebene Bitte geht daher dahin, falls die erneute Benutzung des großen Lesesaals auch nicht angängig sein sollte, mir einen kleinen Nebenraum anzuweisen, der für das große Publikum wenig oder gar nicht in Frage kommt und wohin mir auch Bücher, die im Lesesaal stehen, gebracht werden können. Wir wollen für Max Hermann hoffen, dass er die für ihn mitunter seltene Weitsicht besaß, diesen Entwurf nicht abzusenden und somit darauf verzichtete, unnötigerweise auf sich aufmerksam zu machen. Im Spätherbst 1941 durfte es kaum noch Ministerialbeamte gegeben haben, die sich von den wissenschaftlichen Ambitionen eines deutschen Juden hätten beeindrucken lassen. Ganz offensichtlich besaß Hermann oder auch die auf ihn einwirkenden Damen Helene Hermann, seine Ehefrau, und Ruth Möwius, seine Schülerin, hinreichende Geistesgegenwart, das eigene Leben nicht um der Lesesaalbenutzung willen weiter zu gefährden. Abgeschnitten von den Lesesaalwerken standen Hermann noch immer die umfangreichen, in den Magazinen archivierten Druckschriften zur Verfügung. Doch auch diese Kulanzregelung fand alsbald eine Abschwächung. Erlaubt war nicht länger die Ausleihe nach Hause, sondern nur noch die Einsichtnahme in die bestellten Bücher in den Räumen der Ausleihe. Der Wert der Max-Hermann-bibliothekseitig gewährten Sondervergünstigung sank somit kontinuierlich, bis Hermann die Benutzung der Staatsbibliothek zu einem nicht mit Sicherheit zu bestimmenden Zeitpunkt gänzlich verwehrt wurde. Ich war, so Max Hermann zu seinem Schüler Hans-Joachim Weitz, der letzte Jude, der sie besuchen durfte. Noch immer gab sich Hermann seinen wissenschaftlichen Studien hin, erwachsen vermutlich zum einen aus dem nicht zu stillenden Forschungsdrang desjenigen, der nun seit bereits mehr als 5 Jahrzehnten wissenschaftlich arbeitete, zum anderen aus dem schlichten Bedürfnis, die überreichlich freie Zeit nutzbringend auszufüllen, und nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil er in seiner Forschungstätigkeit Zuflucht, Trost, Ablenkung und Bestätigung gefunden haben wird. Zunehmend kleiner wurde die Zahl der Freunde, die ihm, wie sein ehemaliger Assistent Bruno Sartori-Neumann, aus der Staatsbibliothek wenigstens die allernötigsten Bücher zutrugen. Doch noch immer war die Energie des Wissenschaftlers Hermann ungebrochen. Noch 1940, als 75-Jähriger, begann er Italienisch zu lernen, da die Sprachkenntnisse für seine Studien unabdingbar waren. Die Konzessionen, die die Leitung der Staatsbibliothek machte, um Hermanns Lektürebedürfnisse auf clandestine Weise zu befriedigen, dürfen nicht allzu gering geschätzt werden, beweist doch ein Vergleich mit dem Schicksal des jüdischen Romanisten Viktor Klemperer, eines langjährigen, eifrigen Benutzers der Sächsischen Landesbibliothek, dass die Dresdner Bibliotheksleitung sich bei der Ausschaltung der Juden aus dem Bibliotheksbetrieb rigider zeigte. Am 3. Dezember 1938 notierte Klemperer in sein Tagebuch: Gestern Nachmittag auf der Bibliothek der Ausleihbeamte Striege oder Striegel, Mann mittlerer Stellung und Jahre, Stahlhelmer. Ich solle doch mit ihm in das hintere Zimmer kommen. So hatte er mir vor einem Jahr das Verbot des Lesesaals angezeigt, so zeigte er mir jetzt das gänzliche Verbot der Bibliothek, also die absolute Mattsetzung an. Fest steht, dass es Hermann noch mindestens bis in den Winter des Jahres 1941 hinein, nämlich aufgrund seines Sonderstatus als Freund und Gönner des Hauses, möglich war, die preußische Staatsbibliothek, wenn auch zunehmend eingeschränkt, zu benutzen. Von jener Konzilianz, die man Hermann in Berlin entgegenbrachte, sollte Klemperer in Dresden leider nicht profitieren können. Am 6. Dezember 1938 Hermann waren, freilich unter zunehmend würdelosen Bedingungen, noch mehr als 2 weitere Jahre der Staatsbibliotheksbenutzung beschieden, vermerkte Klemperer bereits resigniert: Mit dem Bibliotheksverbot bin ich nun buchstäblich arbeitslos geworden. Am 8. September 1942 hielt ein Lastkraftwagen vor dem Haus Eislebener Straße in Wilmersdorf und brachte die Eheleute Hermann sowie Helenes Hermanns Schwester in ein Sammellager auf der großen Hamburger Straße. Im Morgengrauen des 10. September 1942 wurden sie nach Kreuzberg zum Anhalter Bahnhof transportiert, um sie über Dresden nach Theresienstadt zu deportieren. Am 17. November, nach 10-wöchigem Aufenthalt in Theresienstadt, starb Max Hermann. Helene Hermann und ihre Schwester wurden im Mai 1944 nach Auschwitz weiter deportiert. Hier verlieren sich ihre Spuren. Die beiden Schwestern werden vergast worden sein. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Max Hermann war als Benutzer der Staatsbibliothek kein typischer jüdischer Benutzer. Denn der typische jüdische Benutzer verfügte nicht über eine bedeutende, halb private Spezialsammlung, die er der Bibliothek überlassen konnte und aufgrund derer er sich in den Jahren der Repression und des Terrors Kulanzregelungen erhoffen konnte. Für den gewöhnlichen deutsch-jüdischen Wissenschaftler blieben die Tore der preußischen Staatsbibliothek bereits Ende 1938 endgültig und vollständig verschlossen. Dass Hermann noch eine Weile, wenn auch zunehmend eingeschränkt, die Dienste der Bibliothek in Anspruch nehmen konnte, wirft ein durchaus günstiges Licht auf den vermutlich fast konspirativen Umgang der Bibliothek mit einem der wenigen Einzelfälle dieser Art. An der sukzessive immer schikanöseren Behandlung Max Herrmanns ändert leider auch diese Großzügigkeit, mit der man ihm begegnete, nichts. Doch darf zugleich auch nicht außer Acht gelassen werden, es war nicht die Staatsbibliothek selber, die die judenfeindlichen Erlasse gegen ihre Benutzerinnen und Benutzer erließ. Es waren die vorgesetzten Behörden und Ministerien, die die Schlinge immer weiter zuzogen. Die preußische Staatsbibliothek erweist sich in meinen Augen einmal mehr als eine Einrichtung des sowohl als auch. Sie widersetzte sich nicht, sondern setzte die staatlichen Repressionsverfügungen bereitwillig in die Tat um. Doch zugleich zeigte sie gegenüber wenigen, wohlgemerkt sicher nur sehr vereinzelten Einzelschicksalen wie demjenigen Max Herrmanns, eine gewisse Nachsichtigkeit. Mehr war von einer Bibliothek, die nur wenige hundert Meter von der nationalsozialistischen Machtzentrale auf der Wilhelmstraße mit der Reichskanzlei und den Ministerien entfernt war und, was Abweichungen von der Norm betraf, unter besonderer Beobachtung gestanden haben dürfte, wohl nicht zu erwarten. Und sehr zu Recht fragte der Bibliothekshistoriker Werner Schuchow 1989 im Hinblick auf die würdelose Behandlung Max Herrmanns in der Leihstelle der Bibliothek im Jahre 1941, wie hätte unter den Bedingungen jener Zeit unser Eins in einer solchen Situation sich verhalten. Wir wollen uns hüten, den ersten Stein zu werfen und über unsere bibliothekarischen Vorfahren zu richten. Wir, die zumindest wir Jüngeren, in einer behüteten Ära der Demokratie und des Rechts aufgewachsen sind. Doch es ist unsere Pflicht, jene zu ehren, die sich mutig widersetzt haben und an jene zu erinnern, die als Opfer unsagbar gelitten haben. Vielen Dank.